Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, am heutigen Silvestertag eine jung begonnene Tradition fortführend mit dem letzten Wort, das erneut Goethe hat. Im Januar des kommenden Jahres erscheint im Münchner Hansa Verlag das neue Buch von Jochen Hörisch, Ordinarius der Universität Mannheim, der sich auf herausgehobene Weise beschäftigt hat mit der Hand und Goethes Faust und der in der nun folgenden Aufzeichnung über die Hände in der Literatur sprechen wird mit dem Goethe-Kenner und germanistischen Privatdozenten Rolf Füllmann der Universität Köln.
Vielleicht könnte man zu Beginn die Frage stellen, wie kommt man auf dieses Thema oder wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit Finanz- und Ökonomieproblemen im Spiegel der Literatur. Und wenn man das macht, kommt man natürlich sehr schnell auf die große und wirkungsreiche Metapher von der unsichtbaren Hand, die Adam Smith bekanntlich 1774 geprägt hat. Und da ist mir aufgefallen, wie schlau Adam Smith ist, denn er weiß genau, dass er eine religiöse, eine theologische Metapher ins Ökonomische überträgt. Die unsichtbare Hand ist im Bereich der Ökonomie das, was die unsichtbare Hand Gottes im Bereich der übrigen weltlichen Probleme ist. Wir sind alle in der Hand Gottes und wir sind alle in der Hand des Marktes, beide der liebe Gott und der Markt wissen alles. Es sind super Subjekte. Sie sorgen für Ordnungszustände. Manchmal durchschauen wir deren große Vernunft nicht, Erdbeben in Lissabon oder Erdbeben an den Börsen. Aber wir sollten uns nicht irritieren lassen. Gott vertrauen und Markt vertrauen. Vertrauen in die unsichtbare Hand Gottes, in die unsichtbare Hand des Marktes ist absolut geboten. Und das fiel mir eben auf. Und dann dachte ich so, jetzt schaust du doch mal, was es mit Händen und was wir in der Hand haben und in welcher Hände großer Gewalt wir sind, was es damit überhaupt auf sich hat in der Literatur und vor allen Dingen auch bei Goethe.
Das ist ein wirklich auch vielfältiges Thema, sogar auch ein breites Wortfeld, was sich da natürlich erschließt bis hin zu Begriffen des Heideggerns, also der eigenen Sprache, der Philosophie Martin Heideggers, ja, Zuhandenheit. Und natürlich, Sie sprachen vom Erdbeben in Lissabon, dass ja das nicht nur das Gottvertrauen, sondern auch das Vertrauen in die vernünftige Weltordnung im 18. Jahrhundert erschütterte, in das bürgerliche Projekt Aufklärung. Und mit diesem Bürgertum ist allerdings auch etwas sehr Handgreifliches verbunden. Mir kam beim Thema Hände gleich Schillers Glocke ins Ohr. Da heißt es ja, Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis, ehrt den König, seine Würde ehret uns, der Hände Fleiß. Sehr populär, ich habe es auch entdeckt mit der Variante, ehrt den Kaiser, also den Zaren, seine Würde, ehret uns, der Hände Fleiß, in der Handwerkskammer in Riga. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde das dann, diese deutsche Inschrift, wieder freigelegt. Weshalb spielt in der Goethezeit der Hände Fleiß so eine zentrale Rolle?
Wir sehen die Goethezeit natürlich immer an als die große Formation, ohne die wir alle philosophischen Fakultäten schließen könnten. Ja. Gäbe es die Werke zwischen 1780 und 1830 nicht, dann hätten Germanisten, aber eben auch Philosophen, Philologen aller Art, Kulturhistoriker, Beethoven, ja, Hölderlin, ja, Hegel, ja, überhaupt und gar nichts zu tun. Wir sind also ganz fixiert auf die Geistproduktion und vergessen, dass Faust übrigens ja ein sprechender Name. Man kann die Hand zur Faust ballen, als großer Intellektueller, den Goethe ins Mittelpunkt seines Dramas schickt, dass der das große geistfixierte Projekt verwirft, verflucht der Geist und so weiter. Und er will handfest werden. Also, worauf will ich raus? Dass gerade die Goethezeit eben auch die große Zeit des Handwerks, der bürgerlichen Zünfte ist und des Stolzes darauf, dass man mit seiner Hände Arbeit das hinkriegt, was dem Adligen in den Schoß fällt. Ehrt den König seine Würde, der König wird durch seine Würde nobilitiert, aber dafür kann er sozusagen nichts. Das ist nicht mit Schweiß und dergleichen und Fleiß verbunden. Dann wird der Bürger durch der Hände Fleiß nobilitiert. Und das ist ein ganz, ganz großes Pathos. Wir vergessen also, dass wir um 1800 eben auch den Höhepunkt einer sehr souveränen Handwerkskultur haben. Und noch Künstler verstehen sich um 1800 als Künstler, die wissen, dass die Bedingung ihrer Möglichkeit, um in den Kant-Jargon zu fallen, die Handarbeit ist. Ohne Hände Arbeit auch keine Arbeit eines Künstlers.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Es gibt auch eine Rede auf das Handwerk von einem Odoard in Wilhelm Weister. Und da heißt es, wer sich einer strengen Kunst ergibt, muss sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwerk, ganz angemessen und richtig. Die Bekenner sollten mit der Hand wirken und die Hand soll sie das. So muss ein eigenes Leben sie beseelen. Sie muss eine Natur für sich sein. Ihre eigenen Gedanken, ihren eigenen Willen haben. Und das kann sie nicht auf vielerlei Weise. Wer ist dieser Odoard und was ist damit genau gemeint?
Damit ist gemeint, dass im Wilhelm Meister ja gehandelt wird von einem Menschen, der sich freut, dass sein Vater stirbt. Nennen wir ihn Wilhelm Meister. Er hat ja den Meistertitel, also damit den Handwerkergrad sozusagen schon in seinem Namen drin. Wilhelm Meister kommt aber nun nicht aus einer Handwerkerfamilie, sondern er kommt aus einer Kaufmannsfamilie. Macht eine große Erbschaft und unter uns gesagt ist er nicht allzu traurig, als sein Vater stirbt. Und damit macht er Geistesproduktion. Er wird Regisseur, er finanziert, alimentiert eine Hin- und Herreisende Theatergesellschaft. Also er ist ganz im Bereich des Nicht-Handwerklichen, des Gesprochenen, des Fiktiven, nicht des Faktischen, das der Handwerker herstellt. Und er wird dann später gerade im Übergang von Wilhelm Meisters Lehrjahren zu Wilhelm Meisters Wanderjahren, aus denen Sie ja zitiert haben, zum Handwerker. Er wird nämlich zum Chirurgen. Er wird derjenige, der eben mit seinen Händen Verletzungen heilt und der Hand anlegt, um Leute wieder gesund zu machen. Also aus dem intellektuellen Regisseur, etwa einer großartigen Hamlet-Inszenierung, wird einer, der schon im Namen Chirurgie, Chiron, griechisch ist die Hand, sich zum Handwerk bekennt. Das, was also in vielerlei Augen ein Abstieg wäre vom Intellektuellen, vom Starregisseur, vom Hamlet-Darsteller zu demjenigen, der handwerklich arbeitet als Chirurg, das steht im Mittelpunkt von Goethes großer, großer Erzählung. Goethe hatte einen sehr, sehr großen Respekt vor Handwerkern. Das wird an vielen Stellen seines Werkes, eine der entscheidenden Stellen, haben Sie zitiert, überdeutlich.
Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er, obwohl er sich als Patrizier dünkte, ja auch sich sehr bewusst war, dass er dem Handwerkerstand entstammte. Sein Vater war Jurist und Rentier in Frankfurt am Main, heißt auf Französisch Hand, aber er wusste sehr gut, dass das Vermögen seiner Familie mit der Händearbeit erarbeitet worden war. Und das ist, glaube ich, auch für Goethe wirklich etwas Identitätsstiftendes. Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb, wie Sie festgestellt haben, die Hand und das Werk, die Gewerke der Hand ein roter Faden in Goethes Gesamtwerk sind?
Ja, eindeutig. Ich will nochmal anknüpfen an das, was Sie eingangs sagten. Es mag ja wie ein übler Karlauer klingen. Goethe kommt aus Frankfurt am Main. Ja. M-A-I-N, Main ist eben französisch Hand, nicht die Hand. Er kommt aus Frankfurt zur Hand. Goethe konnte fantastisch Französisch sprechen. Und an mehreren Stellen seines Werkes findet man sehr manieristische, das Wort Manierismus kommt ja übrigens auch von lateinischem Manus, Hand, sehr manieristische Stellen, die eben auf Frankfurt am Main im Sinne von Hand, Frankfurt zur Hand handeln. Nun war Goethe sehr deutlich, dass er zwar Vorfahren hatte, die Handwerker waren. Seine Mutter war ja eine geborene Textor. Die Textors hatten einfach frech ihren sehr ordinären deutschen Namen Weber. Und Weber hießen eben so viele damals schon prozentual gesehen wie heute. Latinisiert, weil es besser klingt. Molitor klingt besser als Müller. Textor klingt besser als Weber. Also, sie war eine geborene Textor, die Weber zur Vorfahren hatte. Und Goethe, der außerordentlich namenssensibel war, nicht nur bei Frankfurt am Main, sondern eben auch bei Weber, Textor, Goethe, der große Texter, der Gott der Texte, der hat eben dann sehr deutlich gemerkt, dass seine Familie weg vom Handwerk sich entwickelt hatte und der Vater nicht mehr auf Handwerk setzt, sondern auf Handel. Aber natürlich steckt im Wort Handel, dass man das eine Gut aus der Hand des einen in die Hand des anderen übergibt, eben auch das Wort Hand. Wir hätten keinen Handel, wenn wir nicht etwas hätten, was gehandelt werden kann. Nochmal kantisch gesprochen, die Bedingung der Möglichkeit für Hand Modell, mit dem man als Kaufmann oder als Banker Geld verdienen kann, ist, dass man etwas in der Hand hat, was wertvoll ist. Und das muss mit Händen hergestellt worden sein. Goethe diagnostiziert also, dass er in Zeiten lebt, die immer weniger tangibel, die immer weniger handgreiflich, die immer weniger konkret, die immer weniger realistisch waren. In einem Brief an Schiller schreibt er ja, dass er Goethe einen realistischen Tick hat. Goethe steht also in Frontstellung eigentlich zur Transzendentalphilosophie, zu Figuren wie Kant und wie Fichte. Er steht auch in einer sehr kritischen Distanz zu bestimmten Formen der Überintellektualisierung und sagt, vergesst mir die Handwerker nicht, vergesst mir den Realismus nicht, vergesst mir sozusagen die große Intuition nicht, dass nicht unser Geist, sondern unsere Hände unsere Weltformeln, was wir tragen, wie wir leben, was auf den Tisch kommt, das müssen Hände gemacht haben. Also die große Diagnose ist Umstellung von der Handwerksobsession, der Handwerksfixierung auf die Handelsfixierung. Das 19. Jahrhundert wird sehr viel fiktiver, wird heute würde man sagen sehr viel digitaler, sehr viel weniger greifbar. Wir sprechen ja auch heute von intangible assets, also von nicht greifbaren Werten. Was ist mit Pixeln? Was ist mit Informationen? Was ist mit Facebook? Die produzieren ja nichts. Das ist ja nichts Handgreifliches. Das sind lauter nicht handgreifliche Dinge. Aber diese Firmen sind diejenigen, die am wertvollsten notiert sind an den internationalen Börsen, die nichts Handfestes mehr produzieren.
Das ist natürlich ein ganz auch ein interessantes Phänomen. Also Sie haben auch schon die Philosophie Kants angesprochen, zu der Goethe immer, im Gegensatz zu Schiller, in einer gewissen irritierten Distanz stand. Anknüpfend an Begriffe dieser Philosophie nennt ja Friedrich Schlegel die Hand des Füllhorn der Vernunft. Das ist natürlich ein ganz interessantes Bild. Wie ist das in diesem Zeitgeistigen, in diesem philosophischen Kontext zu erklären?
Der freche Romantiker Friedrich Schlegel hat mit seiner Formulierung, die Hand sei das Fühlhorn der Vernunft, natürlich allen Kantianern einen Schlag versetzen wollen. Denn für jeden Kantianer ist das eine unsinnige Formulierung. Die reine Vernunft heißt reine Vernunft, weil sie sich nicht die Hände schmutzig macht. Sie fühlt auch nichts, sie denkt. Ihr Gegenstand sind die Verstandestätigkeiten. Vernunft ist Selbstreflexion des Verstandes. Also Vernunft wächst noch über den Verstand auf eine Metaebene hinaus, wenn sie das macht. Schon der Titel reine Vernunft hat ja einige schlaue Romantiker zu ironischen Bemerkungen motiviert. Die Vernunft ist in den Augen der frühen Romantiker eine unreine Vernunft. Also die Fühlhörner der Vernunft kann es in den Augen eines Kantianers überhaupt gar nicht geben. Aber die große Intuition, die Romantiker und Friedrich Schlegel und Novalis voraushaben, ist, dass auch Vernunftverhältnisse bestimmte, handgreifliche, sensible Verhältnisse sind. Kontakt zur Umwelt haben wir eben erst dadurch, dass wir Takt haben, dass wir taktil, dass wir haptisch vorgehen. Also die große Prognose und Diagnose der Romantiker gegen Kant wäre zu sagen, wir müssen am Projekt einer unreinen Vernunft, einer Kritik der unreinen Vernunft arbeiten. Und die wird mit Händen und mit Händen der Arbeit zu tun haben.
Wie kann aber dann das Fühlhorn zum Füllhorn werden, das eben Erkenntnisse über die Menschheit ausstreut?
Nun, vom Fühlhorn zum Füllhorn. Es ist ja auffallend, dass die Begriffe der Verstandessphäre sehr häufig handbasiert sind. Wenn ich sage, ein Begriff, dann ist der Begriff eine sehr intellektuelle Konstruktion. Ich habe einen Begriff für alle Tische, die Hände gemacht haben. Oder ich habe einen Begriff für alle Bänke, für alle, was weiß ich nicht, was X, Y, Z hergestellten Gegenstände. Das hängt natürlich ersichtlich mit Begreifen und mit Greifen zusammen. Auch das Fühlen meint ja, dass ich den schönen Körper einer Frau ertaste und fühle. Dann fühle ich etwas, bin etwa erotisch gestimmt, wenn ich das tue. Selbst das Gefühl ist also nach Hand basiert, so wie der Begriff greifen, begreifen, fühlen und dergleichen mehr. Und die Fülle dessen, was wir als Welt um uns herum haben, Sie hatten ja schon auf Heidegger verwiesen, ist eigentlich handgemacht. Lassen Sie den Blick schweifen, wo immer Sie im Augenblick sitzen mögen. Corona ist schuld daran, dass wir uns nicht in die Augen schauen können, nicht im selben Raum sitzen bei unserem Gespräch. Aber Sie sind umgeben von Gegenständen, die grosso modo durch Hände gemacht worden sind. Die Welt ist ja nicht die Welt, wie der liebe Gott sie geschaffen hat, sondern wie Menschen sie gemacht hatten. Wir sitzen vor erstaunlichen Geräten, hochgradig komplex hergestellt. Wir sitzen vermutlich auf einem Stuhl oder auf einem Sofa vor einem Tisch und dergleichen. Mehr rechnen Sie alles, was Hände angestellt haben, raus aus dem, was sie gerade eben umgibt. Und Sie werden merken, dass da keine Fülle mehr ist. Da ist die totale Leere. Vom Fühlhorn der Hände also zu der Fülle des Vorhandenen und des Zuhandenen mit Heidegger zu sprechen, das uns umgibt. Wir sind Schöpfer unserer Welt in einer sehr handgreiflichen, in einer sehr handfesten Art und Weise.
Ja, da kann man wirklich auch, wie man von der Universalität der Muttersprache sprechen kann, auch von der Universalität des Handhabbaren sprechen, was ja auch dann in lebensweltlich alltagsnahen, sogar berlinenden Gedichten von Tucholsky deutlich wird, wie Mutterns Hände. Da hat die Mutter alles mit ihren Händen gemacht. Sie hat die Stullen geschnitten, sie hat die Milch zugedeckt, sie hat auch die Kinder mit den Händen mal mit einem Katzenkopf bestraft und jetzt werden die Hände dieser Mutter gestreichelt. Das ist so dann auch mal ein Verweis auf die weibliche Hand, die bei Goethe ja auch eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei den Händen von Werther angebeteten Lotte. Gibt es vielleicht auch ein Spezifikum einer weiblichen Kümmerhand?
Ja, eindeutig. Da hat Goethe richtig seine Obsessionen gepflegt und diese Obsessionen mögen sehr realistisch sein. Wir können ja mit den Händen grundsätzlich zweierlei machen. Wir können etwas geben oder wir können etwas nehmen. Und man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass die gebenden Hände in Goethes Werk und nicht nur in Goethes Werk in aller Regel weibliche Hände sind. Und die männlichen Hände neigen sehr viel mehr als die weiblichen. Das sage ich nicht aus losgelassenem Feminismus, sondern eben aus philologischer Korrektheit. Die nehmenden Hände sind eigentlich männlichen Hände. Sie nehmen einem häufig auch das Leben. Sich das Leben nehmen heißt ja nicht, dass man sich das Leben gibt. Das Leben wird uns durch die Mütter gegeben. Und der Lotte wird so viel Aufmerksamkeit von Werther gleich bei der ersten Begegnung zuteil, weil sie in ihrer Hand die kleinen Geschwister hat und mit der anderen Hand ein Brot und dann schneidet sie das Brot und verteilt das an die Geschwister. Sie ist ja in die Mutterrolle, also in die gebende Mutterrolle hineingekommen, weil die Mutter früh gestorben ist. Sie muss also große Schwester und Mutter zugleich sein. Und sie ist die Inkarnation der gebenden, der aus ihrer Hand eine Fülle von Gaben weitergebenden weiblichen Figur. Während der Werther natürlich derjenige ist, der seine Hand einsetzt, um Leben zu nehmen, sein eigenes Leben zu nehmen, sich das Leben nehmen, Hand an sich legen, weil man nicht die Hand einer schönen Frau gewinnen kann. Das ist der tiefen Plot, von dem der Werther erzählt. Und bevor er das macht, küsst er die Pistolen. Warum? Weil, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, aber ich hoffe trotzdem einigermaßen präzise, weil sie, die Pistolen, sind durch deine Hand gegangen. Oh Lotte, ich küsse sie tausendmal, tausendmal, tausendmal. Und dann legt er Hand an sich und stirbt stundenlang. Kommen noch die ihm vertrauten Figuren und die jungen Kinder küssen ihm die Hand. Also die Hand einer Frau bekommen oder nicht bekommen, Hand an sich legen, geben, nehmen mit einer Hand. Es ist, ich würde in aller Ernsthaftigkeit sagen, das zentrale Motiv, das Goethes Werk From the Beginning, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, bis zum Schluss Faust, 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 der Hand anlegt und die Welt umgestaltet, in Faust 2 begleitet.
Das ist ein ganz interessantes Phänomen, also führt dann eben auch zur Märchenwelt, ja, Kinder- und Hausmärchen 31 der Brüder Grimm, das Mädchen ohne Hände, ja, das dann Silberhände bekommt von ihrem Gatten, dem König, wobei der Vater zuvor die Hände abgeschlagen hatte. Auch das ist natürlich eine Frau, die der kümmernden, die der pflegenden Hand beraubt ist. Wobei natürlich dann, Sie sprachen den Götz ja schon an, auch beim Handverlust angelangt sind. Dem Handverlust, vielleicht eine symbolische Kastration, die immer wieder auch in der Literatur auftaucht. Da gibt es in der Goethezeit 1826 die Geschichte von der abgehauenen Hand, Da wird einem Arzt in Florenz die Hand aus Strafe abgehauen, weil er zuvor, ohne zu wissen, was er tat, einer Frau, einer lebendigen Frau, den Kopf abgetrennt hatte. Also das ist die abgehauene Mörderhand. Manchmal rennt die Hand auch durch die Welt und ist in sich ein mordendes Biest, wie in dem schönen Horrorfilm, der vor allen Dingen von deutschsprachigen Immigranten bestimmt war. Peter Lorre ist da zu nennen. Die Bestie mit den fünf Fingern von Robert Fleury. Also hier haben wir wirklich den Übergang von der weiblichen, kümmernden, pflegenden Hand zur männlichen, ja teilweise dann eben auch tötenden Hand. Und wenn einer das Faustrecht für sich in Anspruch nimmt und auch das Töten gleichsam zum Handwerk hat, wie ein Ritter, was bedeutet das denn für einen Gott von Berlichingen, wenn er wie jener historische Gestalt 1504 in der Schlacht seine Hand verliert?
Nun haben Sie, lieber Herr Füllmann, haben ja selbst eine Fülle in Ihrem Namen, eine Fülle von Motiven genannt. Ich will noch ganz geschwind auf das wunderbare Märchen von den Grimms eingehen, das Mädchen ohne Hände, die ja dem Teufel eigentlich versprochen ist, durch ein Missverständnis zwischen Vater und Teufel, der ihn, den Vater, reich beschenkt hat. Und dann muss dieses Mädchen eben ohne seine Hände auskommen. Eines der gruseligsten, unheimlichsten Motive, die wir in den Märchen finden. Wenn man seiner Hände beraubt ist, dann hat man sein Leben ja buchstäblich nicht mehr in der Hand. Dann ist man in der Hand höherer Gewalten. Man kann sich nicht mal den Hintern abwischen, man kann aber auch nicht selbst was essen, ohne zum Tier zu werden und sich eben mit dem Maul den Dingen zu nähern, wie Tiere, die man verschlingen will. Also eine ganz gespenstische Geschichte. Übrigens auch in dem Film The Beast with Five Fingers, das Sie genannt haben, haben wir häufig in Horror-Movies. Orlaks Hände ist auch so ein expressionistischer Film, wo eine Hand sich verselbstständigt. Wir sagen ja übrigens auch, mir ist die Hand ausgerutscht. Oder es weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Also die Selbstständigkeit der Hand, die nicht mehr vom Hören Befehle erhält, sondern macht, was sie will, ist eines der Gespenstermotive überhaupt, das wir haben. Nebenbei will ich gerade noch bemerken, dass der Erste, der eine Handamputation hat rückgängig machen lassen, sich eine fremde Hand also hat annähen lassen, nach ein paar Jahren gesagt hat, nehmt mir die fremde Hand wieder ab. Das ist nicht erfunden, das ist jetzt Realgeschichte der Chirurgie. Der wollte seine drangenähte Hand, die funktionierte, wieder loswerden, weil es nicht seine Hand war, sondern die Hand eines anderen. Nun, und damit sind wir natürlich bei der Geschichte von Götz von Berlichingen. Und wenn Sie da nur mal anstreichen, wie häufig das Wort Hand, aber auch Handlung und Worte wie Handprothese, Handschuhe und dergleichen mehr, Faustrecht, alles, was mit Hand und so weiter zu tun hat, anstreichen, merken Sie, es geht absolut um Hände und um die große Frage, ob wir unser Leben, unser Recht auf Leben selbst in der Hand haben. Und Sie sagten es ja schon, dass Götz eben das alte Faustrecht, das Ritterliche, wiederherstellen will, wenn die Hand, die wir heute die öffentliche Hand nehmen, für geregelte Rechtsverhältnisse sorgt. Er ist also eigentlich ein antimoderner Revolteur, der bestimmte Formen der Modernisierung des Rechts, die von privater Hand auf öffentliche Hand, Begriffe, die es damals noch gar nicht gab, umstellt, aber in der Sache waren die vertreten, der sich dagegen eben wehrt. Und derjenige, der nun wirklich der Inbegriff des Berserkers ist, des kräftigen Mannes, des Machos, wir nennen ihn getrost so, obwohl er ja auch sehr viele sentimentale Fähigkeiten hat, der muss eben wirklich merken, dass er kastriert ist, dass es ihm an das Wesentliche, an seine Handlungsvollmacht geht. Und davon handelt eben dieses Stück, das auch gleich auf der ersten oder zweiten Seite davon handelt, dass Figuren auftreten, die des Bischofs rechte Hand sind. Es geht also auch immer um Stellvertreterverhältnisse. Götz hat eine Prothese, aber er trifft auch lauter Figuren, die Stellvertreter und Prothesen anderer Figuren sind. Etwa den Mönch, der einen schönen Luthernamen Martin hat. Und ja, das kann alles eine Anregung sein, Götz von Berlichingen nochmal zu lesen, auf das Handmotiv und auf die Frage, wer und wann sein Leben selbst in der Hand haben kann, nochmal zu lesen. Goethe ist ein verdammt guter Autor.
Das sagt Jochen Hörisch, dessen Buch Hände, eine Kulturgeschichte Ende Januar erscheinen wird im Hansa Verlag München. Sie hörten ein aufgezeichnetes Gespräch von Rolf Füllmann Und gleich im Anschluss hören Sie hier im Deutschlandfunkprogramm Wissenschaft im Brennpunkt mit Lydia Heller. Am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.